Somit komme ich gleich zu Beginn meines Vortrags über erhöhte Leberwerte. 4 Stufen bis zur Diagnostik habe ich den Vortrag insofern genannt, weil im Prinzip auf den Guidelines der amerikanischen Lebergesellschaft beruhend eben so ein 4-stufiges Abklärungssystem vorgesetzt ist, vor allem bei den Patienten, die ein hepatitisches Bild haben. Erhöhte Leberwerte, wie oft kommt das vor? Das ist eigentlich gar nicht so selten. Bis zu 10% der Bevölkerung haben das und die Normalwerte sind eben ein Mittelwert und die Abweichung der Standards um 2-mal auf Plus und Minus erklären eben diese Normalwerte und da gibt es doch einige, die dann da hinausfallen, ohne dass sie wirklich was spüren. Was sehr oft vorkommt, was ich an diesem Vortrag immer sehr am Anfang stelle, ist, dass das Wort Leberfunktionsparameter, wie es oft genannt wird, eben falsch ist, weil die klassischen Leberfunktionsparameter, die Sie eben kennen, alkalische Phosphatase, Gamma-GT, GPT, GOT, eben keine Funktion der Leber darstellen, sondern eben die Syntheseleistung eben viel besser durch das Serumalbumin oder die INR eben ausgedruckt werden. Bei den Leberenzymen, über die wir eben jetzt auch sprechen wollen, die erhöhten Leberwerte, muss man vor allem die, die einen hepatozellulären Schaden hervorsagen, unterscheiden von denen, die eher ein cholestatisches Bild einer Lebererkrankung erklären. Das erste sind eben die Alaninoamin-Transferase, die ALT, die eben früher auch die GPT genannt worden ist, oder die Aspartat-Aminotransferase, die AST oder früher als GOT, hauptsächlich im Laborblock aufscheinend. Zu den cholestatischen Lebererkrankungen, da wird eher die alkalische Phosphatase und die Gamma-Glutamyltransferase, eben die Gamma-GT, im Vordergrund stehen. Ich möchte mit einem Patienten auch als Beispiel beginnen, wo Sie sich dann auch selber Gedanken machen können, was könnte der denn haben. 39 Jahre, kommt zur gesunden Untersuchung, alkalische Phosphatase ist im Normalbereich, die ASAT, eben die GOT ist etwas erhöht, die GPT ist sogar noch ein bisschen höher mit 212, die Gamma-GT ist 45, also das ist ein Patient, der eher ein hepatitisches Bild einer Lebererkrankung zeigt. Da kommt es jetzt eben bei diesen erhöhten Leberwerten, die vorwiegend eine Transaminasenerhöhung haben, zu einer stufenweisen Abklärung. Also das Wichtigste ist eben Anamnese und Status, um häufige Lebererkrankungen abzuklären. Worauf muss ich die Patienten, wenn ich denn erhöhte Leberwerte sehe, interviewen und fragen? Also der Alkoholkonsum, und da ist es eben ganz wichtig, 60 Gramm pro Tag bei Männern oder 25 Gramm pro Tag bei Frauen über einen chronisch längeren Zeitraum, das ist das, was nicht überschritten werden sollte, weil das schon die Ursache eben für alkoholbedingte Lebererkrankungen sein kann. Man befragt die Patienten natürlich nach ihren Medikamenten, die sie in der letzten Zeit genommen haben oder dauerhaft nehmen. Besondere Schwerpunkte sind Antibiotika, nichtsteroidale Antirheumatika, Statine, Antiepileptika, aber auch pflanzliche Heilmittel und Aufbaupräparate kommen natürlich dazu in Frage. Die können alle eine Ursache sein, dass erhöhte Leberwerte auftreten. Wichtig ist natürlich die Frage nach Bluttransfusionen, auch welche, die lange zurückliegen. IV-Drogenmissbrauch, sexuelle Aktivität oder Tätowierungen sind immer wieder leider eine Ursache, um vor allem im Virus Hepatitiden hervorzurufen. Eine Reiseanamnese ist wichtig, Nahrungsmittelanamnese, auch gerade in der letzten Zeit, auch Pilzvergiftungen und so weiter, können natürlich erhöhte Leberwerte auslösen. Aber auch allgemeine Symptome, wie sie halt natürlich bei vielen Erkrankungen vorkommen, sollten abgefragt werden. Spezielle Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Ikterus, Juckreiz oder Stuhl- oder Harnveränderungen, die sollten auch da nicht fehlen. Typischerweise, das sind Symptome einer Lebererkrankung, aber die fortgeschritten ist, aber dazu wird Ihnen der Herr Professor Sickert auch noch mehr sagen und ich möchte ihm jetzt mit den Stufen der Abklärung auch beginnen. Wie gesagt, die Medikamenten- oder Alkoholanamnese steht an oberster Stelle bei der Abklärung und dann sollten eben häufige Lebererkrankungen in der ersten Stufe abgeklärt werden. Dazu gehören chronische Viruserkrankungen, die Virushepatitis B und C sollte in dieser Runde mittels Labor abgeklärt werden, die Hämochromatose als häufigste genetisch bedingte Lebererkrankung und natürlich die Fettleber, die eine zunehmende Rolle in der Erhöhung von Leberwerten spielt. Beim Alkohol gibt es sozusagen aus klassischer Komponente immerher noch diesen Diritis-Quotienten, den man hernehmen kann, wobei da eben die GOT höher wie die GPT wäre. Ganz typisch ist es eben bei den anderen Hepatitiden eben eher umgekehrt. Typischerweise für einen Alkohol wäre eben, dass die Gamma-GT erhöht sein kann. Sie können dann auch noch einen Blick auf das mittlere korpuskuläre Volumen der Erythrozyten legen, das CDT, sozusagen der Langzeitmarker des HbA1c der Alkoholiker. Das kann erhöht sein, ist aber zum Beispiel bei der fortgeschrittene Lebererkrankung nicht so aussagekräftig. Und wir sehen gerade beim Alkohol sehr oft, dass die Patienten eine Ferritinämie haben, in den Hunderten meistens, nicht in den Tausenden. Und das ist oft ein Grund, dass die Patienten zu uns geschickt werden mit der Fragestellung Hämochromatose, aber viel, viel häufiger ist doch die Alkoholanamnese bei diesen Patienten schuld, dass das Ferritin erhöht ist. Zur Hepatitis B ist zu sagen, dass man eben da in einer ersten Runde HBS-Antigen, HBS-Antikörper und HBC-Antikörper bestimmt. Bei einem positiven HBS-Antigen würde man ein HBE-Antigen nachbestimmen und dann auch eine quantitative Bestimmung der Viruslast der HBV-DNA machen. Und wenn es positive HBS- und HBC-Antikörper gibt, verspricht das Immunität. Bei einem Nachweis von HBV-DNA und einem positiven HBE-Antigen spricht es dafür, dass sich das Virus vermehrt. Und da ist es dann auch in weiterer Folge wichtig, nachzuschauen, ob der Patient nicht zusätzlich eine Delta-Virus, eine Hepatitis D hat, um die mitzubestimmen. Wenn es zu einem Nachweis von Hepatitis B-DNA kommt und einem negativen HBE-Antigen, muss man damit rechnen, dass es gegebenenfalls eine Virusmutante gibt oder bereits eine Serokonversion vorliegt. Das heißt, das sind Patienten, wo man eben eine Leberbiopsie oder im modernen Fall einen Fibroscan, ein nicht-invasives Verfahren, um die Leberdichte festzustellen, durchführt, um eben da vielleicht die Indikation zur Behandlung zu stellen. Wenn das HBS-Antigen positiv ist, die HBE-DNA negativ ist, das HBE-Antigen negativ ist, spricht man von einem sogenannten Carrier-Status. Das sind Patienten, die keine aktive Virusreplikation haben, die keine Behandlungsindikation haben in diesem Status und durch nicht als infektiös gelten. Das ist ganz wichtig. Ja. Bei der Hepatitis C, auch eine sehr häufige Erkrankung, wo auch gerade in der Therapie dann Herr Professor Beck genauer darauf eingeht, bestimmt man eigentlich die HCV-Antikörper und dann die quantitative HCV-RNA. Immer noch wichtig, aber Gott sei Dank in der Bedeutung immer weniger wichtig, was die Behandlung angeht, ist trotzdem die Bestimmung der Genotypen. Und auch wenn man gerade eine Interferontherapie plant, den Interleukinpolymorphismus, ein neuer Marker dafür, wie gut das Ansprechen auf eine interferonbasierte Therapie ist, die besonders gut wäre, wenn man einen Genotyp 2-3 hat, aber eben moderne Therapiekonzepte wirken in der Regel bei allen Genotypen recht gut, aber dazu mehr von Herrn Professor Beck. Einem Patienten im Labor, den wir vorher schon vorgestellt haben, er sagt eben, er hat kaum Alkohol getrunken, hat ein bewegtes Privatleben, keine Drogen, und wir haben eben in diesem Labor, wenn sich dann ein normales Bilirubin, eigentlich eine normale Lebersynthese gekommen, normale Thrombozyten, ein positives HBS-Antigen, negative HBS-Antikörper, positives HBC-Antikörper, die HBC-IgM-Antikörper war negativ, ein positives HBE-Antigen und eine relativ hohe HBV-DNA-Viruslast. Und ob man diesen Patienten behandeln soll, wird Ihnen dann der Herr Professor Beck sagen. Hepatitis C war er negativ und die Autoimmunserologie, die da schon in der ersten Runde gemacht worden ist, sonst in der stufenweisen Abklärung erst später kommt, war in dem auch negativ. Auch da hat man bei diesem Patienten schon ein erhöhtes Ferritin gesehen. Ein zweiter Patient, da wäre es eher so, dass die GOT führend wäre und die GPT auch leicht erhöht, mit ein bisschen Gamma-GT-Erhöhung mit 90, 56 Jahre Müdigkeit. Da ist es so, da haben wir eine gute Synthese bei diesem Patienten. Die Hepatitis-Serologie bleibt negativ, Autoantikörper, auch da in der ersten Runde schon gemacht, sind negativ und da zeigt sich immer ein deutlich stärker erhöhtes Ferritin und auch eine erhöhte Transferinsättigung. Das wäre typischerweise das Bild eines Patienten mit einer Hämochromatose, eben die häufigst bedingte genetische Lebererkrankung. Ungefähr 10% der europäischen Bevölkerung sind da heterozygote Carrier, 0,5% sogar homozygot für eine Mutation. Wichtig ist, was bestimmen wir? Serum, Eisen, Transferinsättigung und Ferritin. Da würde man auch eine Leberbiopsie machen, gegebenenfalls oder eigentlich in dieser Fragestellung immer mit quantitativer Bestimmung des Eisengehalts in der Leber, um noch einen zusätzlich sichereren Hinweis zu bekommen. Und eben ist es eine genetische Erkrankung. Da kann man natürlich die häufigsten genetischen Marker dafür auch feststellen. So würde das in der Biopsie ausschauen. Die Fettleber kommt immer mehr, sieht man natürlich sehr oft einfach in der normalen Sonographie als Dichtezunahme mit erhöhter Echogenität, in der Regel meistens über die gesamte Leber verteilt. Es gibt normale bis minimal erhöhte Transaminasen. Oft von einer Fettleberhepatitis spricht man eigentlich in der Regel immer erst dann, wenn die Transaminasen doch deutlich erhöht sind. Frauen, Übergewicht und Diabetes sind besonders häufig davon bedroht. Und da ist es natürlich auch so, dass die GBT auch höher als die GOT ist. Bei der alkoholisch bedingten Steatohepatitis kann es umgekehrt sein, muss es aber nicht sein. Und man spricht auch von beiden Komponenten, also ist es eine Post-Alkoholik- und Non-Alkoholik- Steatohepatitis natürlich möglich. Sollten diese häufigen Lebererkrankungen nicht als Ursache gewertet werden können, muss man sich in der zweiten Stufe nicht hepatale Ursachen nähern, die eine Ursache darstellen können. Einerseits Muskelerkrankungen, man schaut sich da die CK an, LDH, Aldolase, können die erhöht sein, befragt den Patienten noch einmal dezidiert über Muskelschwäche oder Muskelschmerzen, Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, beide können zu erhöhten Leberwerten finden. Eine Zöliakie, eine Anorexie oder eine Nebenniereninsuffizienz ist etwas, was da in der zweiten Runde eigentlich abgeklärt werden sollte. Wenn sie auch da nicht fündig werden, gehen wir zu den seltenen hepatisch bedingten Lebererkrankungen über und eben, was wir sehr häufig schon in der ersten Runde bestimmen, aber die Richtlinien eben eher erst in dieser dritten Runde vorschlagen, ist die Abklärung zum Beispiel auf eine Autoimmunhepatitis. Man sieht typischerweise eine Hypergammaglobulinämie. Bei der AIH Typ 1 würde man antinukleare Antikörper in mehr als 40% der Patienten finden, auch manchmal Antikörper gegen die Glattemuskulatur. Beim AIH Typ 2 eben antimikrosomale Antikörper von Leber und Niere. Da ist es auch typischerweise so, dass die GPT, die ALAT eben höher wäre wie die AST. Junge Frauen auch negative Antikörper, die einen Verdacht auf diese Erkrankung haben, kann man eigentlich nur mit einer Leberbiopsie wirklich nachweisen, ob denn diese Erkrankung vorliegt. Eine Cortison-Stoßtherapie kann sowohl diagnostisch wie therapeutisch helfen, aber davon mehr später vom Herrn Professor Beck. Der Morbus Wilson kommt jetzt da eher zu den seltenen Lebererkrankungen, kommt auch eben in jungen Jahren eher vor. Bei mehr als 80% der Patienten finden sich verminderte Serum-Ceruloplasminspiegel. Man sucht einen Kaiserfleischerring durch den Augenarzt. Es ist aber eigentlich immer sehr selten, dass man das auch wirklich hat. Wenn beides negativ ist, ist eine quantitative Kupferbestimmung aus dem Urin notwendig und mehr als 100 Mikrogramm pro Tag würden da einen diagnostischen Marker geben. Man kann aber auch hier zur Diagnosesicherung eine Leberbiopsie machen mit einer quantitativen Kupferbestimmung, wobei auch da zum Beispiel erhöhte Bilirubinspiegel einen falschen Hinweis geben könnten. Eine alleinige Erhöhung des Kupfers im Biopsiat, das kommt ja eben im nächsten Absatz, können eben bei Cholestase erhöht sein, aber Gott sei Dank hilft uns auch da die genetische Untersuchung. Noch seltener ist eben ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, vor allem im Erwachsenenalter. Das Alpha-1-Antitrypsin kann man ganz einfach in Serumbestimmung und die Genotypisierung führt auch hier zum Nachweis. Die vierte Stufe ist in aller Regel die Leberbiopsie. Man kann damit auch das Fortschreiten der Lebererkrankung dokumentieren mittels Fibrosegrad. Es können sich eben histologische Zeichen für eine Fettleber, auch Hämochromatose, Wilson, wie gesagt, alle Zeichen. Man kann quantitativ Kupfer und Eisen bestimmen, was gerade zum Nachweis dieser Erkrankungen uns ganz gut hilft. Was aber auch alternativ oder ergänzend zur Leberbiopsie möglich ist, ist eben, dass man eine Fibroscan-Untersuchung macht. Es gibt auch andere Anbieter mittlerweile. Also der Fibroscan ist ein Gerät, Sie sehen es unten rechts, abgebildet, das eben die Leberdichte durch den Einsatz einer Stoßwelle einfach genau nachmessen kann. Andere ultraschallbasierte Methoden wie der AFI oder der Explorer können das in ähnlicher Qualität mittlerweile auch schon. Der Vorteil ist, dass man es natürlich auch beliebig oft wiederholen kann. Der Nachteil ist, dass es eigentlich nur sehr wenige Stellen gibt in Österreich, die das bitte mittlerweile anbieten. Bei den Cholestase-Parametern her, also jetzt sind wir bei den vier Stufen zur Abklärung einer hepatitischen Lebererkrankung fertig. Bei der Erhöhung der Cholestase-Parameter ist es oft so, dass eben die alkalische Phosphatase, die Gamma-GT und das Bilirubin erhöht ist oder eben auch isoliert. Und wenn die alkalische Phosphatase erhöht ist, die kann man auch auftrennen, zeigt sich vor allem in der Schwangerschaft, im dritten Trimester und bei Kindern eine isolierte Erhöhung ohne Krankheitswert. Eine Erhöhung der hepatischen alkalischen Phosphatase liegt vor allem vor, wenn man eine primär biliäre Zirrhose hat. Da könnte man auch beweisend oder ein Antimitochondriale andere Antikörper finden und auch zusätzlich eben eine Leberbiopsie durchführen, vor allem bei Patienten, wenn es negativ ist, da steht eben hier falls auch trotzdem noch schlüssiger zum Ziel kommen. Wichtig ist bei allen diesen Patienten, machen Sie eine Abdomensonographie, finden Sie dilatierte Gallenwege oder sind Sie sich nicht ganz schlüssig, ist die MRCP oder gegebenenfalls auch einmal eine diagnostische ERCP eine Untersuchung, die Ihnen hier weiterführen kann. Die Gamma-GT zeigt oft eher eine hepatozelluläre und biliäre Schädigung. Die erste Frage wird immer trotzdem nach dem Alkohol sein, weil gerade eine isolierte Erhöhung sehr oft bei Alkoholkonsum vorliegt, aber auch natürlich bei Herzinfarkt, Pankreatitis, Nierenversagen und anderen internistischen Erkrankungen kann es mal zu einer Erhöhung der Gamma-GT führen, ohne dass ein leberbedingtes Problem vorliegt. Eine isolierte Hyperbilirubinämie wenn die vorliegt, ist es wichtig, das Bilirubin aufzutrennen in unkonjugiertes und konjugiertes. Und wenn Sie ein unkonjugiertes Bilirubin haben, ist es in der ersten Regel eine Hämolyse, die da vorliegen kann. Es kommt manchmal eben zu einer verminderten Bilirubinaufnahme bei Konjugationsdefekten wie dem sehr häufigen Morbus Gilbert-Meulengracht. Das haben bis zu 5% der männlichen westeuropäischen Bevölkerung. Die anderen sind Gott sei Dank recht selten, aber zum Beispiel auch bei der Einnahme von Rifampicin kann man das sehen. Konjugierte Hyperbilirubinämien Störungen sind sehr selten. Darmin-Johnson- und Rothe-Syndrom sind sicher noch aus den Studien bekannt, vor allem im höheren Lebensalter liegen die vor, aber haben Gott sei Dank in der Regel keinen besonderen Krankheitswert. Was machen wir nun, wenn mehrere Leberwerte gleichzeitig erhöht sind? Es ist so, wenn die Transaminasen führend sind und die Cholestase-Barometer gegebenenfalls mit Ikterus geringer sind, müssen wir eben oft an eine akute virale oder toxisch bedingte Hepatitis denken. Es ist oft so, dass bei dieser Konstellation auch an eine fortgeschrittene Leberzirrhose zu denken ist, an einen akuten Morbus Wilson, Schockleber oder Schuh oder eine Autoimmunhepatitis kann da dafür die Ursache sein. Bei einer akuten alkoholisch bedingten Hepatitis ist es eben eher so, dass die AST höher ist wie die ALT. Und bei einer akuten Virushepatitis ist neben der Anamnese, wo das her sein kann, auch ganz wichtig, dass man eben die Reihe an Antikörpern bestimmt, die wir bereits im Eingang erwähnt haben. Toxische Hepatitiden, da ist es ganz wichtig auch zu schauen, sind das Medikamente, die eben dosisunabhängig oder dosisabhängig diese Probleme bereiten können, und da ist die Anamnese auch über Monate zurückliegend sicher ganz, ganz wichtig, und auch zusätzlich die Einnahme von pflanzlichen Präparaten sollten Sie ja abfragen, weil es da ja sehr oft ist, dass das von den Patienten auch gar nicht so als Problem, als Medikament oder als potenzielles Gift wahrgenommen wird. Wenn die Cholestase-Parameter im Vordergrund liegen, ist der erste Schritt meistens, weil am harmlosesten, eine Abdomensonographie. In weiterer Folge, wenn wir dem nachgehen wollen, natürlich eine MRCP. Auch beim Gallengang ist zum Beispiel eine endosonographische Abklärung, auch teilweise mit Punktion, natürlich möglich. Auch wenn wir eben maligne Stenosierungen in dem Bereich haben, können wir die damit auch gleich mit Histologie abklären. Von den benignen Erkrankungen ist die primär sklerosierende Cholangitis da etwas häufiger anzutreffen wie die PBC, wenn die Cholestase-Parameter im Vordergrund liegen. Eine Pankreatitis kann das machen, eine Autoimmun-Cholangitis, das ist schon sehr was Seltenes, aber was da eigentlich in den letzten Jahren sich als sehr gutes Substrat gezeigt hat, ist, dass sie die IgGs-Subtypen bestimmen lassen und ein erhöhtes IgG4, es gibt auch eine Autoimmun-Pankreatitis, ist da ein diagnostisch sehr, sehr guter Marker, dem man dann weiter nachgehen kann. Die intrahepatische Cholestase finden Sie eben bei vielen verschiedenen Virushepatitiden, auch CMV oder EBV können das machen, auch eine parenterale Ernährung kann das natürlich mal sein, und paraneoplastische Phänomene würden auch eher die Cholestase-Parameter in den Vordergrund schieben. Ich komme somit zum Fazit, das ist natürlich mit 25 oder 20 Minuten auch nicht so leicht, einen wirklich großen Block Ihnen näher zu bringen. Die Anamnese, das sollte Ihnen auf alle Fälle bleiben, ist der wesentliche Grundpfeiler der Abklärung erhöhter Leberwerte. Gerade wenn Sie eben Transaminasen in der Erhöhung sehen, ist eine stufenweise Abklärung sinnvoll. Stufe 1 wäre gesagt, häufige Lebererkrankungen abzuklären. Alkoholanamnese ist wichtig. Suchen Sie nach der Virushepatitis, suchen Sie nach der Hämochromatose und klären Sie eine Fettleber ab. Die Stufe 2 ist, nicht hepatale Ursachen zu suchen. Suchen Sie Muskelerkrankungen, bestimmen Sie das TSH, suchen Sie eine Zöliakie, fragen Sie auch nach einer Anorexie. Die Stufe 3 wäre, seltene Lebererkrankungen abzuklären. Das wären eben Autoimmunhepatitis, Morbus Wilson und ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Und die Stufe 4 ist eben eine Leberbiopsie, beziehungsweise auch mal einfach zuwarten oder eine nicht-invasive Bestimmung des Fibrosegrads mittels Fibroscan im Verlauf auch durchzuführen. Bei einer isolierten Erhöhung der alkalischen Phosphatase ist natürlich in einer Schwangerschaft durchaus möglich, weil auch häufig, aber wenn uns das einfach zum Patienten nicht passt oder zur Patientin cholestatisch an autoimmunologische Lebererkrankungen abzuklären. Bei der isolierten Erhöhung der Gammakrit ist die, wenn der Alkohol in der Anamnese eigentlich fehlt, eine sehr unspezifische Aussage damit nur möglich. Wenn mehrere Leberwerte erhöht sind, sollte die Abklärung dahingehend gesteuert werden, eben ob die Transaminasen oder die cholestatischen Leberwerte stärker erhöht sind. Ich bin somit zum Ende. Vielleicht gibt es da schon einige Fragen dazu. Wir hätten auch noch einen zusätzlichen Leberkurs am 31. Oktober, wo auch dazu viele Fälle gebracht werden zur Abklärung von Lebererkrankungen, und freue mich auf Ihre Fragen.